Von euch mag denn die Atmosphäre am Flughafen? Ach, doch ein paar. Wer geht von euch einfach mal so zum Flughafen, einfach nur, um so die Atmosphäre aufzunehmen? Auch ein paar. Na, ihr seid recht verhalten. Immerhin haben wir hier ja einen Flughafen. Und ich denke, ihr seid mit mir einer Meinung, dass es da eine Menge zu sehen gibt. Wer sich für Technik interessiert, der sieht Flugzeuge starten und landen. Wer sich für Infrastruktur interessiert, der sieht, oder Logistik interessiert, der sieht halt, wie all diese Prozesse da ablaufen, wie die Koffer zu ihren Flugzeugen kommen, eingeladen werden, ausgeladen werden, wie das alles irgendwie klappt oder auch manchmal nicht klappt. Und wer Leute beobachten will, der findet da auch eine Menge Anschauungsmaterial. Ich denke, es gibt zwei Orte am Flughafen, wo man besonders gut Leute beobachten kann. Das ist zum einen der Ankunftsbereich und zum anderen der Abflugbereich. Wenn du viel, viel Wiedersehensfreude sehen willst, dann geh in den Ankunftsbereich. Da siehst du Leute, die immer abwechselnd auf ihre Uhr und auf die Anzeigentafel gucken und schauen, wann ist das Flugzeug gelandet, wann kommen die Koffer. Und dann gucken die immer schon so durch diese Tür, die immer auf und zu geht, wann kann ich meinen Liebsten endlich sehen, wann kann ich ihn endlich in die Arme nehmen. Da siehst du Blumen und Transparente, herzlich willkommen zurück aus Australien oder aus den USA. Da gibt es eine Menge zu sehen. Da wird gelacht und geweint, umarmt und geküsst. Im Abflugbereich, da läuft das ein bisschen anders. Da sind die Emotionen unterschiedlich. Ja, geküsst und umarmt wird da auch, aber die Note ist eine andere, denn die Leute verabschieden sich ja voneinander. Und die Leute geben sich gute Wünsche mit auf den Weg, so wie diese ältere Frau, die ihre Tochter verabschiedet. Die beiden umarmen sich. Und dann küssen sie sich und dann umarmen sie sich wieder. So geht das immer, immer wechselweise. Viel mehr, als es gewöhnlich wäre. Und so fällt das auch einem Mann auf, der in der Nähe steht. Ganz unwillkürlich kann er seinen Blick nicht von den beiden lassen, weil das ja so auffällig, ja emotional und ja ungewöhnlich ist. Deutlich mehr als bei den anderen. Deutlich mehr, als es gewöhnlich wäre. Und nun scheint es an der Zeit, dass die Tochter wirklich durch die Sicherheitskontrolle muss. Und da hört der Mann die Frau zu ihrer Tochter sagen, ich wünsche dir genug. Und die Tochter antwortet, Mama, du bist immer genug für mich gewesen. Die beiden umarmen sich ein letztes Mal, sie küssen sich und dann geht die Tochter wirklich durch die Sicherheitskontrolle und winkt noch aus der Ferne und dann ist sie nicht mehr zu sehen. Und der Mann, der das beobachtet hat, der ist fasziniert von dieser Tiefe dieser Emotion, die er bei den beiden beobachten konnte. Und er ist auch ein bisschen irritiert über diese komischen Abschiedsworte, wie er sie auch noch nicht wahrgenommen hat. Diese Abschiedsworte, die beiden zueinander gesagt haben. Und im nächsten Moment, ehe er sich versieht, dreht sich die Frau um und er sieht ja Tränen in den Augen. Und die Blicke der beiden treffen sich und der Mann, den drängt es, irgendwas zu sagen. Automatisch geht sein Mund auf, aber da kommt irgendwie nichts raus. Aber ehe die Chance vorbei ist und die Frau will schon gerade an ihm vorbeigehen, ja, fasst er sich ein Herz und spricht sie an, bevor diese Chance an ihm vorbeigeht. Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie. Ich konnte nicht anders als Sie und Ihre Tochter, das war Ihre Tochter, ja, das bejaht sie, zu beobachten, das war so besonders, das war so emotional. Da darf ich fragen, warum? Und sie antwortet, nachdem sie einen Moment überlegt hat, weil ich alt bin und weil ich gesundheitliche Probleme habe. Vielleicht, wenn meine Tochter das nächste Mal hierher kommt, vielleicht ist der Anlass dafür dann meine Beerdigung und dann wäre das unser letztes Zusammensein, unser letzter Abschied gewesen. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Oh, das tut mir leid, sagt der Mann. Er schweigt einen Moment und dann stellt er eine weitere Frage. Sie haben zum Abschied so eine komische Formel verwendet, dass Sie sich dass sie sich genug wünschen. Was hat es denn damit auf sich? Da huscht ein Lächeln über das Gesicht der Frau und sie beginnt ein Gedicht zu rezitieren. Jetzt wundert euch nicht, das holpert ein bisschen, weil es eigentlich ein englisches Gedicht ist, da reimt sich das sogar, aber ich habe es euch der Einfachheit halber ins Deutsche übertragen. Und es ist ein Gedicht, das sie sich in der Familie oft gegenseitig gesagt haben, wenn Verabschiedungen, wenn Abschiede anstanden, ob das nun auf eine Klassenfahrt war oder wo immer man sich mal für mehrere Tage trennen musste. Und das geht so. Ich wünsche dir genug Sonne, damit dein Gemüt fröhlich und hell bleibt. Ich wünsche dir genug Regen, um die Sonne mehr zu schätzen. Ich wünsche dir genug Glück, damit es dich stets erquickt. Ich wünsche dir genug Schmerz, wodurch du auch die kleinen Freuden des Lebens besser wahrnimmst. Ich wünsche dir genug Einkünfte, mit deren Hilfe du dir etwas leisten kannst. Ich wünsche dir genug Verluste, damit du das mehr schätzen lernst, was du bereits besitzt. Ich wünsche dir genug Begrüßung durch Menschen, die in dein Leben hineinkommen, damit sie dir helfen, die Verabschiedungen von Menschen, die dein Leben verlassen, besser zu verschmerzen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mir das gesagt haben, sagt der Mann, und er verabschiedet sich. Und auf dem Weg nach Hause schwirren seine Gedanken um das Erlebte, das Gesehene, das Gehörte. Und er fragt sich so im Inneren, ist das eigentlich ein schönes Gedicht oder nicht? Würde Gott uns das auch sagen, dieses Ich wünsche dir genug? Sicher, für die Familie ist das eine schöne Geschichte, ein schöner Brauch, eine schöne Tradition, dass sie das so gehandhabt haben. Aber Gott? Gott sagt doch nicht, ich wünsche dir genug. Und ich sehe das genauso. Gott sagt nicht, ich wünsche dir genug, das ist nicht sein Herz. Schau dir seine Schöpfung an. Was denkst du, wie viele Wasserfälle wären genug gewesen? 2 Dutzend müssten doch ausreichen, oder? Und wie viele sind es wirklich? Wie viele Tierarten wären genug? Hund, Katze, Maus, Pferd, Katze, Fisch, Vogel, Esel, Puma. Und wie viele sind es wirklich? Wie viele Sterne wären genug gewesen? 50, 100, 1000? Es sind unzählige Trilliarden. Wie viele Farben wären genug? Rot, Grün, Blau? Selbst dein Computer kann Millionen Farben herstellen. Wie viele Geschmäcker wären genug? Hätten Wasser und Brot nicht gereicht? Nein, wir sind doch keine Gefangenen. Wir sind doch nicht eingekerkert. Wir sind befreit und beschenkt. Im Angesicht unserer Feinde deckt er uns einen reichen Tisch, so heißt es im Psalm 23. Wir dienen keinem Gott, der einfach nur genug für uns möchte, sondern wir dienen einem Gott, der mehr als genug für uns möchte und hat und geben möchte. Er möchte mehr als genug Segen für uns. Er hat mehr als genug Güte für uns. Er hat mehr als genug Vergebung für uns. Er hat mehr als genug Gaben für uns und auch die dazugehörige Kraft. Er hat mehr als genug Liebe und Aufmerksamkeit für uns. Es ist ein mehr als genug Gott, ohne jeden Mangel. Und das Beste ist, wir dürfen seine Kinder sein und empfangen. Im Epheserbrief steht, dass dieser Gott viel mehr zu geben vermag, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich denke, so wie du da sitzt, du hast eine Menge Fantasie und kannst dir eine Menge vorstellen, aber dieser Gott möchte dir mehr geben, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und das Tolle daran, Gott ist immer bereit zu geben, er ist immer in der Lage zu geben, er gibt gerne aus seiner Fülle. Ist uns das bewusst? Oder gehen wir daran vorbei und partizipieren dadurch nicht? Eine Frage, die mich schon lange fasziniert und ich auch vielleicht schon mal euch gestellt habe, ich bin mir nicht sicher, ist diese. Woran würde sichtbar werden, wenn alle deine Gebete, die du in den letzten 14 Tagen gebetet hast, wenn die in diesem Moment in Erfüllung kämen? Würdest du das merken? Wie lange würde das dauern? Woran würde das sichtbar werden, dass diese Predigt nicht so langweilig wird? Dass es Schnitzel in der Kantine gibt? Dass der Tag ganz schön wird und alles ganz gut verläuft? Dass es beim Zahnarzt nicht ganz so schlimm wird? Dass am Ende des Geldes nicht noch so viel Monat übrig ist? Oder dass London die Hauptstadt von Frankreich ist, damit deine Erdkundearbeit nicht ganz so schlecht ausfällt? Woran würde das sichtbar werden? Ist das alles? Ist das genug? Wie sieht denn mehr als genug aus? Denk bitte jetzt an die größte Sache, die du dir von Gott wünschen könntest. Warum solltest du dich nicht mit dieser Bitte an ihn wenden? Weil es sich nicht gehört? Gott ist ein mehr als genug Gott. Also warum solltest du dich nicht mit deinem größten Wunsch an Gott wenden? Weil es unverschämt wäre? Ja, ist es denn verkehrt, unverschämt zu sein? Zugegeben, das Wort unverschämt hat in unserer Sprache mehrheitlich eine negative Bedeutung, ist negativ konnotiert. Biblisch sehe ich das aber anders. Was war denn so ziemlich das erste und neue Gefühl, das Adam und Eva unmittelbar nach dem Sündenfall erlebten? Sie schämten sich. Und vorher, da waren sie unverschämt. Und dieses Schämen, wozu führt denn das? Das führt dazu, dass man wegläuft. Das führt dazu, dass man auf Distanz zu Gott geht, weil man glaubt, ihm so nicht mehr begegnen zu dürfen. Dabei ist das das Falscheste, was man machen kann. Das Schlimmste, so ziemlich das Schlimmste, was du Gott antun kannst, ist, dass du nicht mehr zu ihm kommst, egal was passiert ist. Ja, ist denn Jesus enttäuscht, wenn wir sündigen? Er kennt das doch alles. Er hat das alles für uns durchgemacht. Er weiß darum, er kennt die Umstände und Wirkungen. Wenn überhaupt, ist er enttäuscht, wenn wir nicht damit zu ihm kommen. Und ich denke, das gilt für Sünde und für diese großen Bitten gleichermaßen. Ich behaupte sogar, dass Gott sich wünscht, dass wir ihm unverschämt begegnen, in diesem biblischen Sinn, also offen, transparent, beziehungsorientiert, aber auch offensiv und die Schleusen des Himmels öffnend. Das ist unsere Aufgabe, sonst bleiben die zu. In der Beziehung zu diesem mehr als genug Gott sollen wir keine Bittsteller sein, sondern wir dürfen ihm unverschämt begegnen, in diesem positiven Sinn, also so, wie es auch am Anfang vor dem Sündenfall der Fall war. Und Gott möchte, dass wir ihm Großes zutrauen und dass wir seine Gebebereitschaft in Anspruch nehmen, nicht nur für uns selbst, sondern für alle Menschen um uns herum. Wie cool wäre denn das, wenn in diesem Gedankenspiel von vorhin, in dem alle deine Gebete in diesem Moment in Erfüllung gingen, wenn jetzt hier alle deine Freunde und deine Herzensmenschen hereinspaziert kämen und fragen würden, wann kann ich endlich getauft werden? Oder wenn lebensbedrohende Krankheiten schwuppdiwupp verschwinden würden, von einem Moment auf den anderen. Oder wenn zerrüttete Ehen wieder ins Lot kämen und der ewige Streit wieder von erster Liebe abgelöst würde. Und. Setze gerne an dieser Stelle ein, was dir vorhin in den Sinn gekommen ist, als ich dich nach deinem größten Wunsch fragte. Wäre das nicht toll, wenn dieser in Erfüllung ginge? Dieser Gott ist ein Gott des Überflusses. Über das genug hinaus. Ja, sogar über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Und das ist definitiv mehr als genug Leben, von dem er hier spricht. Und auch der Psalmist David bezeugt, er sagt, mein Becher fließt über. David sagt, ich kann doch nicht verschweigen, was Gott Großes in meinem Leben getan hat, weil er ein mehr als genug Gott ist. Oder denk an die Speisung der 5000. Ja, vorher sah das ein bisschen karg aus. 5 Brote und 2 Fische für so viele, aber hinterher Blieben da nur ein paar Krumen übrig? Nein, es blieb mehr als genug übrig, körbeweise. Das Reich Gottes ist definitiv ein mehr als genug Königreich. Und er hält die Ewigkeit für uns bereit, in der es keine zeitliche und räumliche Einschränkung gibt und wo sich seine oder wo sich unsere von ihm geschenkte Persönlichkeit völlig frei entfalten kann. Und auch hier in unserem irdischen Leben hat er unzählige gute Werke vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen, so sagt es uns die Bibel. Das ist so wie ein an einem Baum vorbeigehen und die Frucht pflücken. Den Baum haben wir nicht gepflanzt, die Frucht haben wir nicht gemacht, aber wir dürfen daran vorbeigehen und dürfen sie pflücken und ausleben. Und dieses Pflücken, das tun wir in Gebeten, in Zusammenleben mit ihm, in Hören auf das, was er uns sagt und in einem unverschämten, nämlich ungetrübten Miteinander. Das ist doch herrlich, oder? Erinnert ihr euch daran, was Johannes der Täufer gesagt hat, als Jesus zu ihm an den Jordan kam, um sich von diesem taufen zu lassen? Er sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Und weiter sagt er, wer er ist, wusste ich vorher nicht, aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und weil ich das gesehen habe, sagt Johannes, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Hier in diesem Moment, da wusste er ganz genau, dass er es mit dem Messias zu tun hat. Doch später, als er unschuldig im Gefängnis saß, ja, da stiegen Zweifel in ihm auf. Geht es uns mitunter nicht auch so? Manchmal wissen wir ganz genau, da ist Gott so spürbar, so präsent in unserem Leben, dass wir ihn glatt anfassen könnten. Und dann kommen wieder diese Momente, wo wir uns an die vorigen Momente kaum noch erinnern können. Doch was macht Johannes? Er verharrt nicht in seinem Zweifel, sondern er wird aktiv. Uns wird berichtet, dass er seine Jünger zu Jesus schickte und ihn fragen ließ, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und was antwortet Jesus jetzt? Er hätte einfach sagen können, ja, das bin ich, hat er nicht gesagt. Er hätte auch enttäuscht sein können. Ach, Johannes, wie oft habe ich dir gesagt? Nein, so ist Jesus nicht. Stattdessen antwortet Jesus den Boten, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet, weil das Reich Gottes ein mehr als genug Königreich ist. Woher wissen wir, dass das Reich Gottes hier ist? Weil Jesus Kranke geheilt, Tote auferweckt, Leute befreit und die frohe Botschaft der Rettung gebracht hat. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit ihr Leben im Überfluss habt. Nicht nur genug, nicht nur Schmalspur, sondern mehr als genug das volle Programm. Aber warum ist das dann so, dass wir so oft nicht erleben, dass Gott so viel gibt? Vielleicht, weil wir denken, dass wir es gar nicht verdienen und deshalb gar nicht danach fragen und glauben, dass wir diesem Gott gar nicht unverschämt begegnen dürften? Es gibt eine berühmte englische Geschichte, die kennt ihr vielleicht, Oliver Twist, ist ein Roman von Charles Dickens und der wurde auch verfilmt. Und in diesem Film, da sieht man so eine Szene, wie dieser Oliver, dieser Waisenjunge in diesem schäbigen Waisenhaus beim Mittagessen sitzt. Wie jeden Tag gab es nur eine Kelle wässrige Suppe. Und das ist einfach zu wenig für die Jungs. Die wachsen heran, die müssen lernen, die müssen arbeiten, die treiben Sport. Die brauchen Energie und kriegen da so eine Kelle wässrige Suppe. Und so bleiben die Kinder Tag für Tag hungrig. Und eines Tages tut dieser Oliver das Undenkbare. Er geht zu dieser Essensausgabe zurück und fragt nach mehr. Und dann gibt es diesen Moment, wo alles still ist. Die Kamera fährt so durch die ganzen Gesichter, die da sitzen. Alle hören auf zu essen, weil das haben sie noch nie erlebt. Was wird jetzt geschehen? Alle sind gespannt, geradezu erschrocken. Wie kann er es wagen, da halt hinzugehen? Was wird nun passieren? Alle schauen diesen kleinen Jungen an, der da um eine weitere Kelle dieser Suppe bittet, was noch nie jemand vor ihm gewagt hat. Und die Kamera landet bei diesem Mann, der die Suppe verteilt. Und man sieht schon, der wird puterrot im Gesicht. Der Zorn steigt ihm auf und dann entlädt es sich. Und er ruft, mehr? Mehr? Was für eine Unverschämtheit. Wie kannst du es wagen? Du bist undankbar. Sei glücklich mit dem, was du hast. Das ist wirklich eine Unverfrorenheit, was du hier machst. Nach mehr zu fragen, wie kannst du es wagen? Diese Art des Denkens, befürchte ich, hat auch bei uns Einzug gehalten. Dieses, wir sollten nicht nach mehr fragen. Wir wollen ja schließlich nicht unhöflich sein. Schließlich muss sich Gott ja auch um so viele andere Menschen kümmern. Da will ich doch mit meiner Bitte nicht stören. Als hätte Gott gerade mal so eben genug. Und als müssten wir annehmen, dass wenn er uns was gibt, dass dann irgendwer irgendwo auf der Welt leer ausginge, weil Gott sich entscheiden müsste, gebe ich das jetzt dir oder gebe ich das jetzt dem anderen? Was sind das für Gedanken? Wir haben einen mehr als genug Gott. Der muss nicht rationieren, der kann aus dem Vollen schöpfen. Ja, es gibt Zeiten, wo Bescheidenheit angesagt ist. Das ist aber kein Dauerzustand, denn dann gehen wir an diesen guten Werken, die vorbereitet sind, vorbei und dann lassen wir die Schleusen des Himmels verschlossen. Was für eine Verschwendung. Ist dir schon mal aufgefallen im Vater Unser? Da heißt es, gib uns unser tägliches Brot. Gib. Ich sehe jetzt so manche Mutter denken, da fehlt doch das Zauberwort. Kannst du nicht bitte sagen, dann gebe ich es dir gerne. Aber Jesus fordert uns auf, so zu beten, gib uns unser tägliches Brot, das ist imperativ, das ist ein Befehl. Und auch in Lukas 11 schildert Jesus in einer Geschichte genau das. Da möchte nämlich ein Mann sich bei seinem Nachbarn Brote borgen, weil der nämlich unverhofft Besuch bekommen hat und den möchte er gerne bewirten, aber er hat nichts im Haus. Und in Lukas 11, Vers 8 heißt es dazu, und das sagt Jesus, das eine ist sicher, selbst wenn dieser schon nicht aufstehen wird, weil er sein Freund ist, also wenn dieser nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, also wenn es nicht ausreicht, die Freundschaft dieser beiden, dass er da jetzt was tut und ihm was gibt, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Da steht das Wort unverschämt nicht in jeder Übersetzung. Luther hat es noch viel heftiger ausgedrückt, er spricht von der Geilheit dieser Forderung. Aber hier, nehme das Wort unverschämt, weil der so unverschämt ist und mir keine Ruhe lässt. Und in Vers 9 sagt er gleich anschließend das, was wir vorhin gesungen haben, dieses, darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jesus fordert uns dazu auf, Gott unverschämt zu begegnen. Gott gibt uns nicht einfach nur das, was wir brauchen, er möchte uns auch das geben, was wir uns noch nicht mal vorstellen können. Warum? Weil er ein mehr als genug Gott ist. Darum lasst uns ihm unverschämt begegnen, in diesem positiven Sinn, in dieser positiven, vertrauensvollen Art, wie die Bibel es beschreibt, indem wir bitten und immer weiter bitten, große Bitten, indem wir klopfen und nicht damit aufhören, bevor uns aufgetan wird, nicht so leise und zaghaft, sondern deutlich und vernehmlich und beständig, indem wir suchen und immer weiter suchen, was verloren und wiedergefunden werden soll. Denn das ist unser Anliegen in dieser Welt, weil es sein Anliegen ist, das Anliegen dieses herrlichen Gottes. Nun kann es sein, dass du da sitzt und denkst, was redet denn der da vorne? Ich bitte doch Gott schon so lange um diese wichtige Sache und nichts passiert. Ja, das kann sein. Denn es ist kein Automatismus und es geht sehr häufig nicht von jetzt auf gleich. Das stimmt. Wenn du das erlebst, also dich beharrlich mit dieser großen Bitte an Gott wendest, dann hast du große Teile der Predigt bis hierhin gar nicht nötig gehabt. Dann hatte das höchstens Erinnerungsfunktion oder Mutmacht, Durchhaltefunktion, denn du praktizierst das ja schon, was hier empfohlen wurde. Aber nun kommt noch dein Teil. Sei nicht enttäuscht. Sei nicht enttäuscht, dass sich das, worum du so dauerhaft schon bittest und was sich noch nicht gezeigt hat, dass das noch nicht da ist. Leicht gesagt, dass du nicht enttäuscht sein sollst, ich weiß. Bleib dran, mach weiter. Bleib unbeirrt. Ein typischer, weil allzu menschlicher Fehler, den du jetzt machen kannst, ist, dass du diese große Enttäuschung zum Anlass nimmst und deine großen Bitten verkleinerst, weil du in der irrigen Annahme bist, dass wenn du deine Bitten kleiner formulierst, dass dann auch die Enttäuschung kleiner ausfällt. Bitte mach das nicht. Wenn sich Gebete noch nicht erfüllt haben, ist das kein guter Zeitpunkt aufzugeben, sondern es ist ein guter Zeitpunkt, weiter zu bitten, weiter zu klopfen und weiter zu suchen. Und denk auch nicht, dass du vielleicht das Problem bist, wenn du feststellst, dass Leute um dich herum, dass deren Bitten erfüllt werden, nur deine nicht. Die Erhörung unserer Gebete basiert nicht auf unserer Güte, sondern sie basiert auf seiner Güte. Es geht um seine Kraft, um seine Herrlichkeit, um seine unvorstellbare Großzügigkeit und es geht auch um seinen Überblick. Er weiß, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Er hat den größeren Zusammenhang im Blick und du kannst dich ihm anvertrauen. Und ich bin davon überzeugt, dass er uns im Himmel das alles erklären kann und wir in jedem Aspekt sehen werden, wie gut und weise seine Entscheidungen gewesen sind. Davon bin ich überzeugt. Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, im Himmel gesagt zu bekommen ist oder festzustellen, dass mir Gott zeigt, schau mal, so viel gute Werke hatte ich für dich auf der Erde vorbereitet und du bist da einfach immer dran vorbeispaziert und die haben sich dadurch nicht realisiert. Das möchte ich gerne vermeiden. Unachtsam sollen wir nicht sein. Unverschämt, auch wenn ihr mit dem Begriff vielleicht immer noch Berührungsschwierigkeiten habt, ich verstehe das, dagegen schon. Apropos Berührungsschwierigkeiten. Die sogenannte blutflüssige Frau, die wollte unbedingt Jesus berühren, weil sie überzeugt war, dadurch geheilt zu werden, dadurch wieder gesund zu werden. Und ich kann euch sagen, das war unverschämt. Denn als unreine Frau durfte sie überall anders sein, aber doch nicht in einer Menschenmenge. Wenn sie da erkannt worden wäre, das hätte sie in größte Schwierigkeiten gebracht. Aber sie hat sich unverschämt darüber hinweggesetzt und sie war da, wo sie nicht sein durfte, aber sein musste, um wieder gesund zu werden. Sie war sogar so unverschämt, Jesus anzufassen, einen Rabbi. Könnt ihr euch das vorstellen vor der damaligen jüdischen Denke von Unreinheit und Reinheit? Unverschämt, ein Rabbi. Und Gott hat ihr geschenkt, was sie so dringend brauchte. Nicht nur Linderung, sondern vollständige Heilung, vollständige Wiederherstellung, vollständige Wiederaufnahme in die Gesellschaft, die sie für Jahre vermissen musste. Nicht einfach nur genug die Sparpackung, sondern mehr als genug das volle Programm. Ist es nicht auch unverschämt, dass diese Freunde des Lahmen das Dach abdecken? Ich finde, wir lesen das immer so, als wenn es das Natürlichste der Welt wäre, nach dem Motto, ja, da waren so viele Leute im Weg, da mussten wir aufs Dach und das Dach abdecken. Das ist unverschämt, das ist eine Sachbeschädigung. Und Jesus sagt er, aber das bringt ihr erstmal wieder in Ordnung? Nein, er kümmert sich sofort um den Lahmen und macht ihn wieder gesund. So viele Geschichten, die uns genau das sagen. Wir dürfen diesem großzügigen Gott unverschämt begegnen. Die Frau wurde gesund, sogar augenblicklich. Der Lahme genauso. Dieses augenblicklich ist sicherlich nicht der Normalfall, aber für Gott ist es möglich. Er kennt die richtigen Zeitpunkte für alles und braucht dafür Er braucht dafür dein Vertrauen. Jesus hat damals eine Frage gestellt und die gilt auch dir. Wenn du noch einmal an diesen Wunsch vorhin denkst, an diese große Bitte, die dir eingefallen ist, als ich danach fragte, dazu stellt dir Jesus diese eine Frage. Glaubst du, dass ich das kann? Er sagt nicht, hey, mal langsam, du greifst nach den Sternen, überleg doch mal, was du da verlangst, schraub mal deine Erwartung ein bisschen runter und dann können wir weitersehen. Nein, das sagt er nicht. Er fragt einfach, glaubst du, dass ich das kann? Und die Blinden sagten damals ja und konnten im nächsten Moment wieder sehen. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Lasst uns daran beteiligen. Es ist nicht so wichtig, ob es Schnitzel in der Kantine gibt oder nicht. Die rettende Botschaft soll verkündet werden und wundervolle Dinge sollen geschehen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht nur als Zuschauer, sondern als Akteure, als Werkzeuge in der Hand dieses wunderbaren Gottes. Amen. Moment. Ich möchte gerne noch Fürbittegebete sprechen, bevor wir singen und mit dem normalen Ablauf machen. Und zwar Fürbittegespräche für Personen, die jetzt hier in dem Raum sind. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst bei dem einen oder anderen, dann streck dich innerlich danach aus. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Ich bete für dich. Für dich, der du deine Gebete und Bitten heruntergeschraubt hast auf dieses gerade mal so eben genug Niveau. Dein Vertrauen in die Erhörung deiner Gebete ist geschwächt und um deine Enttäuschung darüber gering zu halten, füllst du deine Gebete inhaltlich auch nur noch gering. Dieses Gebet spricht dir Mut zu. Sieh es als Durchstrecke an, die ein Ende finden wird. Am Ende dieser Durchstrecke steht die Erhörung. Denk an die vielen biblischen Beispiele, wo es Jahre und Jahrzehnte gedauert hat, bis endlich etwas weiterging. Und dann war die Zeit um und das Versprochene da. Auf Gottes Verheißungen kannst du dich ganz und gar verlassen, absolut und immer. Und ich bete für dich, der sich noch nicht traut, unverschämt zu sein, weil das so komisch, weil das so negativ klingt und weil du vielleicht an dieser Stelle einfach zu gut erzogen bist. Dabei ist es positiv, unverschämt zu sein. Das Miteinander mit Gott ist dann ungetrübt. Es gibt keine unnötige Distanz. So möchte Gott mit dir leben. Lass dir das zusprechen. Unmittelbar, offen, transparent und von Vertrauen geprägt. Du darfst darauf vertrauen, dass er diese Form des Miteinanders möchte und das tun kann, worum du bittest. Und ich bete für dich, der du Jesus vielleicht noch gar nicht oder nicht gut kennst. Ich bete dafür, dass du dich traust, die Hand nach ihm auszustrecken. Er wird sie ergreifen und dich in seine Nähe führen, wo du feststellen kannst, dass er mehr als genug für dich hat und mehr als genug für dich ist und sein wird. Er ist die wichtigste Beziehung, die du haben kannst und die ewig Bestand haben wird. Und ich bete für dich, der du dich durch diese Predigt das ansprechen lassen, vielleicht nur durch einen Aspekt. Ich bete dafür, dass sich der Heilige Geist erinnert im Alltag, dass das, was du dir heute vielleicht im Stillen vorgenommen hast, dass es dein dauerhaftes und präsentes Anliegen wird. Dass sich der Heilige Geist ermutigt, unverschämt vor Gott zu treten und so gemeinsame Sache mit ihm zu machen und dieses herrliche, mehr als genug Leben zu leben. Und ich bete für uns alle. Wir wollen sehen, dass blinde Augen geöffnet werden. Wir wollen Lahme wieder laufen sehen. Wir wollen Ketten zerbrochen sehen. Wir wollen sehen, wie Gefangene befreit werden. Wir wollen Wunder sehen. Wir wollen sehen, wie Menschen sich für dich öffnen und ein neues Leben von dir bekommen. Wir wollen sehen, dass sich dein Reich ausbreitet in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Amen.